Der Titel dieser Predigt ist: Hebt eure Augen auf zur Höhe, es geht um die himmlischen Dinge. Ist es nicht verwunderlich, dass viele gläubige Menschen, die jahrelang täglich in der Bibel lesen, dennoch in ihren großen Lebensfragen, aber auch in kleineren alltäglichen Sorgen das Wesentlichste im Wort Gottes liegen lassen und sich dann mehr oder weniger im Irdischen verlieren, weil sie sich daran dann orientieren? Ja, nicht umsonst ruft umsotwegen eigentlich der Schreiber des 119. Psalms aus: Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Und auch Nikodemus, ein Mann der Heiligen Schrift kundig wie kaum ein anderer, bevorzugte ja eine verkehrte Blickrichtung. Und unser Herr Jesus musste diese Einstellung des höchsten Lehrers Israels einer grundsätzlichen Frage unterziehen, und die lautete: Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Es ist sein Wort, das gute Wort Gottes, das aber schon von Anfang an und auch immer wieder den entscheidenden Impuls für die heilsame Blickrichtung gegeben hat. Von der ersten Seite an erfahren wir, was die Hauptsache ist, wo der Ursprung alles Guten liegt und was Gottes Absicht ist, soweit es uns betrifft. Und er hat sich uns gegenüber in seinem Tun und auch Wollen nie unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, hat uns vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und dazu gehört sein wunderbares Wort. Man könnte also meinen, wir würden den Blick allemal zu ihm erheben und unsere Herzensgedanken stets auf ihn ausrichten als die Kenner seines guten Wortes und Willens. Und man sollte annehmen, wir hätten vor allem das eine im Sinn, überall den Herrn und in allen Belangen zu suchen und zu finden und uns an seinen Planen und an seiner Herrlichkeit zu erfreuen. Und dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, das hört man ja oft in gläubigen Kreisen. Aber die Praxis gestaltet sich meist anders, wie schon John Bunyan in seiner Pilgerreise bei dem Mann mit der Kehrichthake aufzeigt. Nicht wahr? Denn auch unser Blick ist oft, zu oft, nach unten gerichtet, auf menschlichen Einfluss. Und so sind wir sehr beschäftigt, viel zu sehr beschäftigt, mit unseren Gedanken, Problemen und Sorgen, als dass wir oft den Blick frei heben könnten. Und dass der Widersacher seit jeher an dieser unserer Misere beteiligt ist, weil er Gottes Wort von Anfang an in Frage stellt und so unseren Blick verbiegt, das ist keine rechte Ausrede. Unser Verhalten gestaltet sich damit aber als Leben in der Sünde, weil Sünde generell bedeutet, Gott zu verfehlen. Und das ist die biblische Definition von Sünde, so steht es im 4. Mose 4 und in Johannes 16. Und weil uns die vielen Alltagssorgen und Befürchtungen von Menschen, die von sich denken, dass sie an Christus glauben, auch selber nicht unbekannt sind, können wir uns eines verzweifelten Kampfes gegen eine anlaufende Welle nach der anderen nicht erwehren und kommen dabei auf ein dauerhaft geplagtes Dasein. Aber war es das? Ist es das, was Gott gewollt hat und für unseren Glauben hingestellt hat? Und natürlich ist ja da etwas dran, denn Gottes Wort bestätigt ja, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen werden müssen. Umso verwunderlicher ist es, dass so viele geplagte Bibelleser den obersten Prinzipien in Gottes Wort, nämlich den himmlischen Dingen, viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Und deshalb sind sie dann nicht in der Lage, sich an Gottes ursprünglichen Ziel zu orientieren für ihr Leben und darin Hoffnung und Zuversicht schöpfen könnten an diesen himmlischen Originalen, die uns in der Bibel doch deutlich vor die Augen gemalt sind. Sehen wir uns einmal ein Exempel dazu an. Da schreibt der Apostel Paulus an die Korinther bezüglich Tod und Auferstehungsleib: Das ist das ein typisches Beispiel für irdische Befangenheit im Gegensatz zu Gottes hohem Ziel. Paulus schreibt: Es könnte ja jemand einwenden, Wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Und Paulus gibt auch gleich selber die Antwort. Du Gedankenloser, schreibt dann die Korinther, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. An die Römer schreibt er deshalb, und schon das soll jetzt unseren Blick heben zu Christus, denn wenn wir mit ihm, mit Jesus, eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und im Brief an die Philipper kommt noch die beabsichtigte Herrlichkeit hinzu, die der Herr für uns bereithält, menschlich unvorstellbar und doch von Gott so vorgesehen. Da steht im Kapitel 3, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ihr versteht, damit stehen wir vor dem himmlischen Original für unseren zukünftigen Auferstehungsleib. Gleichförmig dem Leib Christi. Schwer fassbar, nicht wahr? Aber eine wahrhaft herrliche Aussicht auf das, was Gott tun wird. Das vorerst als ein Beispiel. Aber ich denke, es geht uns doch oft so. Wir lesen unsere Bibel und freuen uns an Gottes Wort. Und dann stehen wir am Grab eines Glaubensbruders. Und unser Blick haftet an der Grube oder an der Krankheit und an vielen anderen. Und wie es uns oft so elend zumute. Und der Psalmist sagt aber, zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Ein Wallfahrtslied, nicht wahr? Ein Lied für uns hier in der Fremde. Aber ach, was ist oft für eine lange Zeit wirklich in unseren Herzen und wohin geht denn unser Blick? Und wie sehen die Vernunftflüsse aus, die ein irdisch orientiertes Herz dann zieht? Vorhin habe ich ein Wort aus dem Philipperbrief vorgelesen. Und schon im Vers davor spricht Gottes Wort von einem der himmlischen Dinge, mit denen wir uns heute befassen wollen, als da steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Was also sagt Gott zu uns, wozu fordert er uns denn auf? Das steht in Jesaja 40. Das ist heute das Thema. Hebt eure Augen auf zur Höhe. Und das wollen wir jetzt einmal üben in dieser Stunde und dabei die Bedeutung dieser so wichtigen Blickrichtung nach oben für uns hervorheben. Wir wollen unsere Herzen dort belassen, wo unser Heil seinen Ursprung und sein Wesen hat. Denn dort ist die wirkliche Basis. Dort ist die himmlische Ebene, von der alles ausgeht, nach der sich alles richtet, was uns hier im Glaubensleben auf Erden tangieren wird. Die himmlischen Dinge, die sind die oberste Priorität. Und als solche müssen wir sie auch akzeptieren. Sonst gehen wir fehl in unseren irdischen Belangen. Denn an den geistlichen Originalen im Himmel wird vieles für unser Glaubensleben verständlich, wie Gott was beschlossen und geplant und hervorragend ausgeführt hat. Und das stellt er uns deutlich vor die Augen, so wie er einst zu Mose sagte, genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und wer dieses Prinzip akzeptiert und verstanden hat, wer im Glauben sein Denken und sein Schauen primär auf die himmlischen Dinge richtet, wer sich dafür interessiert, was Gottes ursprüngliche Absicht und was sein Endziel ist, der versteht nicht nur den Sinn vieler Dinge, Begriffe und Zustände besser, der ist auch in der Lage, ruhig zu bleiben in seiner Situation, ruhiger als alle jene, die weiter herumirren im Irdischen, wie eben jener Mann mit der Kehrichthake, immer nur stur den Blick zur Erde gesenkt, nie die Augen zu Gottes Absicht und Weisheit erhoben. Und was ist dann? Wo unser Schatz ist, da ist ja unser Herz. Es ist für alle, die Gottes Wort lesen, daher von größter Bedeutung herauszufinden, wo denn in der Bibel etwas zum ersten Mal von Gott vorgestellt wird und zweitens, in welcher Weise das geschieht, mit welchen Worten und mit welchem Ziel und auch, wo es dann schließlich zum letzten Mal erwähnt wird, ist nicht unbedeutend. Was also wissen wir über Gottes ursprüngliche Absicht? Das Wesentlichste, das uns sein Wort vermittelt, hängt stets zusammen mit Jesus Christus. Es geht in seinem gesamten Wort um Gottes Sohn. Wohlgemerkt, es geht im Prinzip nur um seinen Sohn und primär nicht um uns. Aber gerade diese Tatsache ist für uns das Heilsamste überhaupt im Aufblick auf ihn. Und daher die Devise für uns aus dem Hebräerbrief: hinwegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das wesentlichste Ziel. Das ist die alles ins Lot bringende, alles heilende Methode, die uns von Gott verordnete Tätigkeit, die Augen aufheben und hinwegschauen auf Christus. Wir selber, wir Sünder, wir erscheinen erst dann dem Willen Gottes gemäß, wenn wir uns als Gläubige durch Jesu Rettungstat, durch seinen Tod und seine Auferstehung in Christus befinden vor Gott. Und nur in diesem zuvor von Gott gefassten Planen und Tun ist unser Erscheinen dann angenehm vor ihm, in Christus, dem einzig vom Vater erwählten Sündlosen, liegt die himmlische Tatsache für unsere Erwählung, das heißt in Christus sein und bleiben vor Gott. Und damit wird jedes Glauben, Planen und Diskutieren außerhalb des Christus zur sinnwidrigen Zielverfehlung und zur Zeitverschwendung für uns. Auch alles Grübeln, statt die Augen aufzuheben und den Blick auf ihn zu richten. Und anders zu lehren als von dieser himmlischen Tatsache her, ist die Sünde schlechthin, denn wer irgendwo Christus umgeht, der verfehlt Gottes Willen zum Heil. Und jede Lehre, die nicht Christus als einzige Person und einziges Heil zur Basis hat, bevölkert am Ende nur die Hölle und nicht den Himmel. Heben wir deshalb unsere Augen auf. Gottes Wort unterscheidet ganz klar das Obere vom Unteren, das Himmlische vom Irdischen. Da steht im 1. Korinther im Kapitel 15, es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Und so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Und Gott unterscheidet auch ganz klar das himmlische Original vom irdischen Abglanz, wie es in seinem Wort heißt, im Hebräerbrief im Kapitel 9, daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Und damit jetzt zur Praxis. Dass unser Bürgerrecht als Gotteskinder, als in Christus Neugemachte im Himmel ist, haben wir bereits betont. Dazu steht im Philipperbrief, ich wiederhole, unser Bürgerrecht untersteht griechisch Politeuma. Das heißt, unser Bürgerrecht, unsere Heimat oder unser Wandel aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir sind also ohne jegliche Schwärmerei gut beraten, uns geistlich auf dieses Wort auszurichten, vor allem was den wesentlichen Aspekt bei den himmlischen Dingen für uns ausmacht. Hier zum Beispiel unser Bürgerrecht. Denn wir leben ja vom Ende her. Vom Ende unserer abgezählten Tage hier auf Erden. Und das darauffolgende Unendliche, das steht unter Gottes Garantie und das wird gut und wird herrlich, nämlich gemäß seinen Planen und Tun. Ist aber unser Bürgerrecht, unsere Heimat, ist unser Wandel schon jetzt im Himmel, dann haben wir ja hier die Hände frei und auch den Kopf und das Herz haben wir auch frei für den Dienst, den uns der himmlische Vater hier angedeihen hat lassen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. So steht es ja in Epheser 2,10. Das gilt jetzt für den Gang zum Arzt genauso wie für den täglichen Abwasch oder eine eventuell kommende Inhaftierung aus Glaubensgründen. Unser himmlisches Bürgerrecht nimmt uns keiner mehr weg, es sei denn, wir selber nehmen Abstand davon. Ja, die himmlischen Dinge. Nehmen wir nun den nächsten Punkt her. Ein für viele ganz wichtiges Thema, deshalb ist es ja gerade hier wesentlich, die Augen aufzuheben zum himmlischen Original. Das gelingt aber leider nur wenigen. Eher besuchen sie Seminare und Vorträge, ganze Bibliotheken wurden gefüllt, unzählige Seelsorgegespräche werden gehalten, alles Mögliche wird in Betracht gezogen, aber nur selten das himmlische, von Gott geschaffene Original. Die Rede ist von der Ehe. Heben wir also unsere Augen auf. War es nicht der ursprüngliche Gedanke Gottes, seinem Sohn eine Gehilfin zuzuführen? Eine Gehilfin, die aus ihm heraus geboren ist, die von seiner Art ist, ihm entsprechend und die ihn liebevoll umgibt, die eine Einheit mit ihm bildet, in seinem Leib? Gottes Vorhaben und Tun wird uns ja nicht verschwiegen. Das steht im ersten Buch Mose, im Kapitel 2, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Zwei Verse weiter, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Und ein Vers weiter, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Jetzt zwei kurze Anmerkungen zu diesem hebräischen Ausdruck für die ihm entspricht, der ja nur hier in der Bibel steht. Ein paar Worte von Dr. Fruchtenbaum dazu. Kenekto, dieser Ausdruck, der hier mit entsprechen übersetzt ist, bedeutet wörtlich, Gott wird dem Mann eine Hilfe schaffen, die in seiner vollen Sicht steht. Also die er voll und ganz als solche Hilfe für sich sehen wird. Zwei Wörter werden hier zusammengesetzt, eizer und kenekto, und es ergibt als Ganzes die Bedeutung, eine Hilfe so wie ihn, eine Hilfe, die zu ihm passt, eine Hilfe, die seiner würdig ist, eine Hilfe, die ihm entspricht. Eine Hilfe als sein Gegenüber, was weiter heißt, die Frau kann ihn vollkommen ergänzen, weil ihm ohne sie etwas fehlt. Und dafür sorgt sie, dafür ist sie da. Der Mensch als solcher wurde ja erschaffen als Mann und Frau. Das heißt, der Mann braucht die Hilfe der Frau, die ihm entspricht, und zwar physisch, sozial und geistlich. Soweit zu dem Wort über die Gehilfin, die ihm entspricht. Verlieren wir dabei nicht Gottes ursprüngliche Absicht aus dem Auge, als er sprach, als Elohim, als alle Personen der Gottheit, lasst uns Menschen machen. Worum geht es jetzt dabei? Was ist das Ziel? Es geht um Christus und die Gemeinde. Und deshalb wird Christus schon von Grundlegung der Welt an als das geschlachtete Lamm gesehen, so in Offenbarung 13,8. Sein stellvertretender Tod dient dem Erwerb seiner Gehilfin. Und darauf gründet die himmlische Ordnung und die muss sich entsprechend auch auf unser Leben auswirken. Heben wir also die Augen auf. Wir finden dazu im Wort Gottes etliche aussagekräftige Textpassagen von oben her. zum Beispiel in Epheser 5, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem, und ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Der oberste, der primäre Gedanke ist hierbei Christus und die Gemeinde. Alles Irdische wird vergehen. Christus und sein Wort wird bleiben und auch seine Gehilfin, die Frau, die ihm entspricht, die seinem Wesen, seiner Art und seinem Geist entspricht. Als zweiten Hinweis dazu betrachten wir noch, was es mit dem tiefen Schlaf und mit der Erschaffung der Frau auf sich hat. Das hebräische Wort Tardeima beschreibt nicht einfach einen Schlaf, sondern einen von Gott verhängten tiefen Schlaf. Und da, wo es anschließend in den meisten Übersetzungen heißt, und während er schlief, nahm Gott der Herr eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch, da steht im Hebräischen ein Wort, das nicht wirklich Rippe bedeutet. Hier steht vielmehr Zela und es bezieht sich sinngemäß auf Adams Seite. Gott der Herr nahm von der Seite des Mannes. Dieses Wort verwendet die Bibel für die anatomische Seite eines Menschen, aber auch eines Gegenstandes oder eines Raumes. Allerdings bleibt der Umstand bestehen, dass Gott Fleisch und Knochen aus Adams Seite genommen hat und daraus die Frau gebildet hat und daher der gedankliche Schluss auf eine Rippe. Denn im folgenden Vers sagt uns der Schöpfungsbericht, dass Gott aus dem, was er aus Adams Seite herausgenommen hat, die Frau bildet und sie zum Menschen bringt. Uns allen ist ja klar, dass dieser tiefe Schlaf des ersten Adam ein Bild ist auf den Tod des Menschensohnes, des letzten Adam, und dass seine Gemeinde in seiner Auferweckung wiedergeboren wurde, an einem einzigen Tag, die ganze Gemeinde, aus ihm heraus, ihm entsprechend, so steht es in Jesaja 66. Und in Jesaja 54 steht, dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscher, wird er genannt. Und es gibt eine Menge Zeugen in der Schrift dazu. Im Kolosser steht, Kapitel 2, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Im 1. Petrusbrief steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und weil wir bei alledem unser Thema, hebt eure Augen auf, keinen Moment verlassen, stehen wir jetzt vor den konsequenten Worten des Kolosserbriefs. Dort steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und gehen wir auch konsequent bis ans Ende des biblischen Kanons, in die Offenbarung Jesu Christi, dort finden wir das einschlägige Wort über die Herrlichkeit der Frau in Kapitel 21. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren. Und er redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. So viel zum himmlischen Geschehen, zur originalen Sicht von Mann und seiner Frau. Unser Entsprechen unserem Eheherrn, dem Adonai, und unser Eingefügtsein in ihn, diese Einheit drückt die Bibel dann ganz deutlich aus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, den gleicht wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. So auch der Christus. Dieses perfekte Bild von dem, was Gott zusammenfügen wollte und zusammengefügt hat. Geliebt in Christus, was hat das für Konsequenzen für unser Dasein und Leben? Das irdische Abbild davon nennen wir Ehe. und alle in Bezug auf den Ehestand zutreffenden Worte der Bibel drücken Gottes Absicht von oben her aus, wie zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 24, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem, und vier Verse weiter, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und fünf Verse weiter, doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so, wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wenn also in unserer Ehe von unserer eigenen Person her etwas nicht stimmt, dann weil wir wohl die himmlische Priorität aus den Augen verloren haben. Ein Evangelist erzählte mal eine merkwürdige Begebenheit. In einer Stadt, sagt er, kam eine ganz unscheinbare Frau zu ihm und erzählte ihm, wie der himmlische Vater ihren Mann zu Christus gezogen hatte. Sie hatte ihren Mann geheiratet, als sie selber noch nicht bekehrt war. Und schon am Hochzeitstag hat er angefangen, sie zu schlagen. Aber diese Prügel haben sie selber zum Heiland und zur Bekehrung hingezogen. Und von da an begann sie, um seine Errettung zu flehen und betete, Herr, ja, prügelt mich. Mach mich so, dass er mich nicht mehr schlagen kann, sondern sich bekehrt. Aber zu ihrem Mann sagte sie, ich weiß, wenn ich so in Christus wäre, wie ich sein sollte, dann würdest du mich nicht mehr schlagen. Nach einigen Monaten hörte er mit dem Prügeln auf, fing aber an zu trinken. Da klagte sie dem Herrn, Herr, er trinkt. Ich danke dir, dass er mich nicht mehr prügeln darf. Mach mich nun so, dass er auch nicht mehr trinken kann. Und zum Mann sagte sie, womit habe ich's verdient, dass du mich nicht mehr schlägst? Aber wenn ich wirklich wäre, wie ich vor Gott in Christus sein sollte, würdest du doch bei mir bleiben und könntest nicht alle Nächte im Wirtshaus sitzen. Nach einigen Monaten trank er nicht mehr, aber er blieb doch nicht bei ihr, sondern jetzt wollte er sich scheiden lassen. Da schrie sie zum Herrn, jetzt will er sich scheiden lassen, Herr, ich danke dir ja, dass er nicht mehr trinkt, aber nun mach mich doch so, dass er nicht von mir gehen kann, sondern dass er sich bekehrt. Zum Mann sagte sie, ich kann schon begreifen, dass du dich scheiden lassen willst, aber warte doch noch ein wenig, ich will dir doch die rechte Frau in Christus werden. Und sie hob die Augen auf zu dem, der der rechte Eheherr über die rechte Gehilfin ist. Nach einigen Monaten sagte ihr Mann, er wolle doch einmal mit in die Gemeinschaft gehen. Und dort wurde er von Gott zu einem Mann in Christus bekehrt. Und als die Frau diese Geschichte beendet hatte, dachte der Evangelist bei sich, das ist doch die lebendige Verkörperung von 1. Petrus 3, Vers 1 bis 4, wo es heißt, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Was sind wir, du und ich, unserem Eheherrn für eine Gehilfin? Eine, die zu ihm passt? Eine, die ihm entspricht? Ja, so wären wir geschaffen in ihm. Aber entsprechen wir denn Gottes Absicht? Im himmlischen und im irdischen Ehestand? Liebe Glaubensgeschwister, heben wir doch unsere Augen auf und blicken wir unverwandt auf Christus und Gottes himmlische Prioritäten für unser irdisches, für unser noch irdisches Dasein. Denn würden sich alle an Christus gläubigen Eheleute nur an dem orientieren, was Gott in seinem Wort von jeher von sich aus gewollt, getan und als oberste Prämisse uns mitgeteilt hat, nämlich Christus und seine Gehilfin, dann fänden sich keine Eheprobleme unter Gläubigen, dann wären keine Seminare nötig, keine Seelsorgegespräche. Christus und du, das wäre das Rechte, das zuvorderste Paar, da würde alles gut. Aber wenn dein fauler Mann nicht der Liebe und dem Fleiß des Christus entspricht, so halte doch du, Frau, dich von dir aus an Gottes oberste Gedanken, du. Denn über eine ganz kurze Zeit wirst du deinem wirklichen Eheherrn für immer gegenüberstehen. Und du, irdischer Ehemann, du bist geschaffen und ausgerüstet von Gott aufgrund höchster Priorität, deine Frau so zu lieben wie Christus die Gemeinde. Das ist der Standard höchster Liebe. Ermöglicht wird das von Gott durch Christus in dir. Denn wenn dein Ehepartner nicht im Sinne Gottes agiert, dann hebe doch du deine Augen auf zur Höhe. Und ich glaube, einen guten Rat zu geben, wenn ich sage, du Mann, fange du von dir aus an. Geh du zuerst auf den Herrn zu und dann auf deine Frau, in der Art, wie Christus auf seine Gemeinde zugeht. Beugen wir aber alle unsere Knie vor unserem himmlischen Eheherrn und heben wir die Augen auf zur Höhe. Jeder von uns ist ja entweder ein Teil der Frau des Lammes oder verloren. Dementsprechend gestaltet sich auch unser Verhalten auf Erden. An unseren Früchten sind wir ja gut erkennbar. Prinzipiell sind Gottes himmlische Dinge für ein Gotteskind leicht zu erkennen und zu verstehen und zu akzeptieren. Nur die Sünde in uns wird sie ignorieren, wird uns unser vermeintliches Recht weiterhin behaupten lassen, wird uns die Blickrichtung vernebeln und verdrehen und uns unwirsch machen, dumm und unverständig. Denn wenn wir Gott und sein ursprüngliches, sein gutes Vorhaben und seine himmlischen Dinge nicht als oberste Prinzipien und Grundsätze erkennen, dann werden wir im irdischen, menschlichen und dämonischen Überlebenskampf hängen bleiben. Und wer weiß, was wir dann alles verlieren dabei. Heben wir rechtzeitig die Augen auf zur Höhe, denn das Gute kommt nur von oben, wie Jakobus schreibt in seinem Brief. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jetzt haben wir nun schon einige himmlische Dinge betrachtet, die uns anleiten sollen, das Irdische danach auszurichten, so wie Mose die Stiftshütte. Und alles an diesem Zelt damals, am Zelt der Begegnung vom umgebenden Zaun und der unscheinbaren grauen Felldecke darüber, das Robinienholz und die einzige Türe der Stiftshütte, vom Altar über das Waschbecken, vom Schaubrottisch über den Vorhang, vom Gold im Inneren, vom Söhnedeckel und vom Allerheiligsten, all das ist ein Bild auf Christus. Und wir haben vorhin Gottes Sinn und Plan für die Frau des Lammes betrachtet. Es ist die Rede vom himmlischen Jerusalem dabei gewesen und dort müssen wir hingelangen. Wir haben ja vom Mitauferwecktsein der Gläubigen in Christus berichtet. Wir haben von unserer Heimat, von unserem Bürgertum und von unserem Wandel im Himmel gesprochen, vom kommenden Auferstehungsleib, gemäß dem Leib unseres Herrn. Wir wissen von den Wohnungen, die Gott uns bereitet hat in Christus aus Johannes 14. Und wir sind gehalten, weiter zu suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten des Vaters. Wir sind aufgefordert, hinwegzusehen auf ihn, in allen unseren Sorgen, Ängsten und Sünden. Und wir wissen, wo uns geboten ist, Schätze zu sammeln, dort, wo weder Rost noch Motten dazukommen und die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und vor allem, wir haben unseren Herrn im Himmel und von dort erwarten wir ihn ja auch. Wir sind hier und heute von Gott ermächtigt und befähigt, Christus zu betrachten in seiner Schönheit. Ihn, der uns liebt und uns erkauft hat mit seinem Blut. Was für ein seliges und hilfreiches Tun ist das durch ihn, den himmlischen Bräutigam, unseren Retter, Heiland und dessen Eigentum wir sind, alle Zeit vor Augen zu haben, von dem es heißt, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und wo könnte unser geistiges Auge besser aufgehoben sein? Wohin sollten wir denn sonst noch schauen? Wohin möchten wir uns sonst wenden, als nur zu dem, der uns zuruft, kommt her zu mir und bleibt in mir? Und so wird uns im Hebräerbrief weitergesagt, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus, denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose, wie er durch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre als das Haus selber hat. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wer könnte das Auge von ihm wenden, von dem, der schöner ist als die Menschenkinder? Jesus sagt, dass das Reich der Himmel den Kindern gehört. Bewegen wir das im Herzen. Für Gottes kindlich Gläubige liegt doch nichts näher, als die Augen aufzuheben in freudiger Einfalt zum liebenden Vatergott und zu unserem Herrn Jesus Christus. In Kurzem werden wir dahin gelangen, woher wir jetzt schon stammen. Bitten wir deshalb den Vater, dass wir niemals genötigt sind, den Blick abzuwenden von seinem Sohn, was immer auch geschieht. Und dieses Gebet wird er gern erhören. Wir leben ja in einer sehr bewegten Zeit mit viel Ablenkung. Und ihr werdet sicher bemerkt haben, dass etliche Teilbereiche von dem, was wir betrachtet haben, bereits auf Erden massiv angegriffen werden, allem voran unser Herr und sein Name. Er selber hat es vorhergesagt, wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. So in Lukas 21. Wir werden uns freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, wir werden den Blick nicht mehr wenden können von dem, an den wir glauben durften, ohne ihn zu sehen. Und wie werden wir uns jubelnd freuen an ihm? Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Die himmlischen Dinge, die werden bleiben. Und mit ihnen auch wir, wenn wir treu bleiben in seiner Gnade. Richten wir deshalb unsere Herzen und Gedanken nach oben aus. Über eine kleine Zeit noch, und wir werden am Ziel sein, im unerschütterlichen Reich Gottes, das er uns bereitet hat. Zum Abschluss Hebräer 12, 26 und folgende. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Amen. Amen.